Rein wissenschaftlich sagt man, dass ab Mitte 20 Kollagenabbau stattfindet, oder sagen wir vielmehr so, dass die Kollagenproduktion abnimmt. Ja, und der Abbau, der ist unterschiedlich, der hängt von vielen Faktoren ab. Man nimmt es natürlich an den äußeren Faktoren wahr, also das heißt doch eben an der Haut und hauptsächlich natürlich im Gesicht. Wo ich es am meisten merke, also bei meinen Patienten, ist es so, bei Kollagenverlust wird die Haut natürlich dünner. Das heißt also, da, wo die Haut per se schon mal dünn ist, zum Beispiel im Augenbereich, fällt uns das zuerst auf, zum Beispiel durch Augenringe, ja, dunkle Augenringe. Es scheint einfach der Muskel oder das Gefäßsystem durch und da fällt uns eigentlich der Kollagenmangel zuerst auf, obwohl wir es damit noch gar nicht in Verbindung bringen.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Kollagen ist eines der meistdiskutierten Moleküle unserer Zeit. Es steht für Schönheit, Hautgesundheit, aber auch für die Stabilität unseres gesamten Körpers. Doch was steckt hinter dem Hype um Kollagen und welche Rolle spielt es für gesundes Altern? Dr. Evelyn Urselmann ist Fachärztin für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und Expertin für ästhetische Medizin. In ihrer Praxis in Hamburg beschäftigt sie sich seit vielen Jahren mit Hautalterung, Kollagenstimulation und minimalinvasiven Methoden der Regeneration. Ihr Ansatz verbindet medizinisches Wissen über Gewebealterung mit modernen Strategien zur Aktivierung körpereigener Reparaturprozesse. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Evelyn Urselmann.
Ja, hallo Nils, schön, dass ich heute hier sein kann.
Ach Evelyn, wir reden da schon so lange drüber, dass du endlich mal bei mir in den Podcast kommst und deswegen freue ich mich sehr, dass wir es jetzt heute geschafft haben. Und ich weiß nicht, wie gut du meinen Podcast kennst, die erste Frage ist ja immer eine Sonntagsfrage und daher ist meine Frage, wie hat sich denn dein letzter Sonntag angefühlt? Also ist er eher regenerativ für dein eigenes Kollagen gewesen oder sagen wir mal eher kollagenfeindlich mit viel Stress, Sonne oder wenig Schlaf?
Ja, also der Sonntag ist eher kollagenfreundlich, immer bei mir. Das ist so wirklich mein einziger Tag, wo ich wirklich ein bisschen Zeit für mich habe. Und so war der letzte auch. Meistens ist es so, dass ich auf jeden Fall ein bisschen ausschlafe. Ich gehe immer zum Sport sonntags. Das gehört immer dazu und mache auch immer mein Saunaprogramm, auch mit Wechselduschen. Also da bin ich wirklich sehr stringent, gerade am Sonntag.
Bist du bei Johannes Walter dann beim Sport gewesen?
Ja,
sehr
genau.
Herzliche Grüße gehen raus.
Genau, und das ist auch immer so ein Highlight. Und dann ist natürlich so ein bisschen Family Time, aber grundsätzlich ist das ein Tag, wo ich wirklich eher so doch sehr auf meine Gesundheit achte und eben auch die Zeit dafür habe.
Toll. Ja, ich finde es auch, also wirklich, wenn man sich den Sonntag nicht so voll setzt mit Termin, ist das super. Bei mir ist es tatsächlich häufig so, dass ich den Sonntag immer zum Reisen nutzen muss und von daher habe ich dann immer so einen in Anführungsstrichen harten Anschlag, weil ich dann irgendwann in der Deutschen Bahn sitze. Aber bis dahin kann man es ja genießen. Jetzt lass uns mal über unser Thema Kollagen reden. Wenn du es wirklich mal so mit einem Satz erklären müsstest, was ist der Grund, warum dieses Protein, sage ich mal so, zentral ist für unseren Körper?
Ja, also in einem Satz das zu erklären, ist natürlich nicht ganz so leicht. Also wir wissen, es ist ein sehr wichtiges oder das wichtigste Strukturprotein im Körper. Also es ist sozusagen eine Art Gerüst, muss man sich vorstellen, aber ein flexibles Gerüst. Also es geht hier nicht nur um Stabilität, auch um Elastizität. Wichtig dabei ist halt, dass es wirklich im gesamten Körper vorkommt. Man assoziiert das ja sehr viel mit Haut. Damit beschäftige ich mich ja auch zum Großteil. Aber man muss sagen, es spielt in so vielen anderen Geweben auch eine wichtige Rolle. Und es gibt halt neuere Hinweise, dass es praktisch auch mehr als das ist. Dass es tatsächlich eine Art Kommunikationssystem darstellt.
Sehr spannend. Ja, man muss an der Stelle sagen, das habe ich jetzt in den letzten Jahren immer mehr bei dir mitbekommen, dass du zwar eine Praxis für ästhetische Medizin hast, aber dass du ja wirklich auch viele deiner PatientInnen auch schon ganzheitlich wirklich ja so behandelst. Und ich war jetzt ganz überrascht, ein gemeinsamer Bekannter zumindest, also dein Patient, ein guter Freund von mir, der war jetzt sogar bei dir zur Testosterontherapie. Also von daher, du bist schon sehr breit aufgestellt. Von daher ist das natürlich etwas, wo man am ehesten denkt, okay, auch bei dir, das hat was mit der Haut zu tun, aber es ist eben halt doch deutlich größer. Das heißt aber, was würdest du sagen, wo spielt das Kollagen denn die entscheidendsten Rollen?
Ja, also Haut ist natürlich das, was wir alle sehen. Für mich auch das Wichtigste, klar, weil damit habe ich täglich am meisten zu tun. Aber natürlich spielt das Kollagen auch in Sehnen eine Rolle, im Gelenk, vor allem im Gelenkknorpel, auch in der Darmwand oder auch in der Gefäßwand, was ja für viele wirklich also mit das Wichtigste ist. Oder später sage ich mal lebenswichtig. außerdem auch Knochen zum Beispiel, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es kommt noch in viel mehr Geweben vor. Es gibt ja insgesamt 28 verschiedene Kollagentypen. Aber wir konzentrieren uns eigentlich meistens auf Kollagentyp 1 und 3, was eben in der Haut, im Knochen, in den Sehnen vorkommt.
Interessant, wirklich sehr interessant. Also Darm wäre ich jetzt auch noch nicht so drauf gekommen. Das heißt also, vielleicht ist es wirklich eine gefährliche Frage, aber Leaky Gut-Syndrom kann auch was damit zu tun haben?
Leaky Gut-Syndrom hat eher was mit Transportmechanismen und Membranen zu tun, aber durchaus denkbar, dass Kollagen da auch eine Rolle spielen kann, gerade wenn es praktisch um Funktion und Stabilität des Darms geht.
Dann kommen wir doch mal zu dem Thema Alter, weil ich weiß, dass wir gar nicht so weit altersmäßig auseinander sind, auch wenn du natürlich viel jünger aussiehst, aber ab welchem Alter beginnt denn der Kollagenverlust im Körper wirklich? Also woran merkt man es im Alltag zuerst?
Also rein wissenschaftlich sagt man, dass ab Mitte 20 Kollagenabbau stattfindet, oder sagen wir vielmehr so, dass die Kollagenproduktion abnimmt. Ja? Und der Abbau, der ist unterschiedlich, der hängt von vielen Faktoren ab. Wo wir das im Alltag zuerst wahrnehmen, also da habe ich mir schon Gedanken zu gemacht. Man nimmt es natürlich an den äußeren Faktoren wahr, also das heißt doch eben an der Haut und hauptsächlich natürlich im Gesicht. Wo ich es am meisten merke, also bei meinen Patienten, ist es so, bei Kollagenverlust wird die Haut natürlich dünner. Das heißt also, da, wo die Haut per se schon mal dünn ist, zum Beispiel im Augenbereich, fällt uns das zuerst auf, zum Beispiel durch Augenringe, ja, dunkle Augenringe. Es scheint einfach der Muskel oder das Gefäßsystem durch und da fällt uns eigentlich der Kollagenmangel zuerst auf, obwohl wir es damit noch gar nicht in Verbindung bringen. Dann geht es natürlich weiter mit den mimischen Falten, ne, wo ich ja nun ganz viel mit zu tun habe, mit Botox, also Zornesfalte, Stirnfalten, Krähenfüße. Auch hier sind das die Zonen der größten mechanischen Belastung im Gesicht. Und deshalb fällt hier eben der Verlust von Kollagen mit Verlust der Elastizität am allermeisten auf. Natürlich gibt es dann auch andere Dinge, wie zum Beispiel Zellulite. Das fällt auch schon relativ früh auf. Da merke ich auch schon, dass Patientinnen Mitte an Ende 20 schon mit der Problematik kommen. Aber das sind sozusagen die Zonen, die am meisten optisch auffallen. Es gibt aber natürlich auch noch andere Dinge, die man vielleicht im Verlauf merken kann. Das ist zum Beispiel, dass die Regeneration beim Sport vielleicht sich verschlechtert. Das kann auch schon ein Hinweis auf einen Kollagenmangel sein. Oder aber auch auf mehr Verletzungen, die durch Überbeanspruchung passieren können.
Total spannend, total spannend. Ich finde, das erinnert mich jetzt gerade an ein Interview, was ich Anfang des Jahres schon mal geführt hatte, auch mit einer Dermatologin in dem Fall, die dann sagte, dass die Stirnesfalte nichts anderes wäre als ein Sixpack im Gesicht,
ja.
Weil halt einfach diese Muskulatur
richtig.
So oft angesprochen
richtig.
Wird. Und naja, das Sixpack möchte man ja üblicherweise an einer anderen Stelle gerne haben und von daher fand ich das einen ganz interessanten Vergleich, sage ich mal so.
Ja.
Das heißt aber, du sagst, es sinkt die Kollagenproduktion und dann sieht man es auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite kann es eben halt auch tatsächlich dann zu diesen Problemen führen, die dann, ich sage jetzt mal, gegebenenfalls in Gelenkproblemen dann äußern können. Aber was ich jetzt gerade so interessant finde, auch das Thema Knochen. Jetzt frage ich mich so, was bedeutet das denn bei Knochen? Weil jetzt eine Osteoporose zum Beispiel ist es ja nicht.
Nein, das ist keine Osteoporose. Es ist eigentlich so, man muss sagen, dass praktisch Kollagen so eine Art Stützgerüst bildet, was eben nicht ganz, nicht so stabil ist, also eher flexibel. Also es macht den Knochen eigentlich so eher noch flexibler, muss man sich vorstellen. Wenn wir jetzt einen Kollagenverlust haben, das muss man sagen, kommt aber erst später, also das tritt nicht so früh auf, wird der Knochen einfach spröder. So muss man sich es vorstellen. Also nicht weniger fest, sondern spröder und dadurch natürlich theoretisch bruchanfälliger. Und das hat jetzt nichts mit der Osteoporose oder den, sage ich mal, den festen Bestandteilen zu tun. Ja, es ist wirklich nochmal ein anderer Faktor, der eben tatsächlich auf Biegefestigkeit und all solche Dinge praktisch reagiert.
Jetzt frage ich dich mal eine sehr ungewöhnliche Frage. Wenn wir unser Kollagen maximal zerstören wollten, welche drei Lebensstilfaktoren würden wir dann auf jeden Fall anfangen auszubauen?
Ja, da gibt es einiges. Und da kann ich auch wirklich so aus dem Praxisalltag wirklich gut berichten. Also Nummer eins ist auf jeden Fall UV-Strahlung. Also das ist wirklich mit Abstand das, was unser Kollagen also im Hautbereich natürlich killt.
Ich finde es ganz interessant, weil du das sagst, weil es kommt ja immer wieder diese Frage, also jetzt gerade im Zusammenhang bei mir war das jetzt mit meinem Buch, wurde ich häufig auch von der Presse gefragt, dass wenn ich das alles wüsste, was ich jetzt so in meinem Buch steht, wenn ich das früher gewusst hätte, was hätte ich geändert? Und das Witzige ist, der Nummer eins ist, ich hätte früher angefangen mit Muskelaufbau oder mit massivem Muskelaufbau, sage ich mal so. Aber das Nummer zwei ist tatsächlich, dass ich meine Haut besser geschützt hätte. Weil, und das ist wirklich etwas, da es geht jetzt raus an alle von den etwas jüngeren HörerInnen hier oder die vielleicht da noch rechtzeitig rangehen können, wobei eigentlich ist rechtzeitig jetzt, egal wie alt man ist, dass in meinem Alter jetzt immer mehr so Flecken auftauchen, die häufig jetzt ja nicht das Ergebnis von den Sonneneinstrahlungen des letzten Jahres waren, sondern eigentlich das, was ich über die Jahre angebaut habe.
Richtig.
Hat das was mit Kollagen zu tun?
Das eher indirekt. Also tatsächlich geht es da um Melanozyten eher, die dann angeregt werden.
Okay, ja, aber however, die UV-Einstrahlung zu reduzieren, ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Idee.
Absolut, weil ich sehe das zum Beispiel so, wenn Patienten zu mir in die Praxis kommen, sind immer diejenigen, die wirklich sehr viel der Sonne ausgesetzt waren, wirklich diejenigen, die am schlechtesten vom Hautbild aussehen. Also nicht am unattraktivsten, das will ich überhaupt nicht sagen. Es geht wirklich um das reine Hautbild. Wie ist die Hautqualität? Wie elastisch ist das Hautbild? Wie viele Falten hat jemand? Ja, und da muss ich sagen, sind wirklich diejenigen, die viel in der Sonne waren. Das sind klassischerweise Leute, die viel Golf spielen oder segeln. Nichts dagegen, ich finde, das sind tolle Sportarten. Aber ich weiß, dass in der Vergangenheit war einfach da die Awareness nicht so. Man hat sich nicht so geschützt und die Leute waren nun mal viel draußen. Und deshalb ist es so, dass ich das wirklich gut nachvollziehen kann. Also diese Theorie, UV-Strahlung, Kollagenverlust, Verschlechterung der Hautqualität, der Elastizität hat wirklich einen direkten Zusammenhang, den ich wirklich auch im Alltag wirklich oft zu sehen kriege. Und das ist für mich deshalb Kollagenkiller Nummer eins der optisch sichtbaren Faktoren, sage
ich mal. Okay, wir merken uns also, um unser Kollagen maximal zu schädigen, gehen wir ganz viel in die Sonne.
Richtig, ganz
und
viel in
Nummer
die Sonne.
Nummer zwei?
Nummer zwei ist natürlich der Klassiker oxidativer Stress. Ich meine, klar, da hast du schon ganz viele Gäste hier gehabt, die sich dazu bestimmt ausgelassen haben, aber nach wie vor ist es so, oxidativer Stress ist etwas, was das Kollagen stark schädigt. Klar, dazu gehört, naja, was alle eigentlich schon so wissen, Rauchen ist natürlich ein extremer Faktor, Alkohol ist ein extremer Faktor und natürlich Ernährung, also alles, was oxidativen Stress erzeugt, aber natürlich auch das Altern an sich selbst. Man muss ja sagen, der Alterungsprozess, dem wir ja alle leider unterliegen, der verursacht ja auch eine gewisse Form von Oxidation. Und das ist eben auch der zweite wichtige Faktor, den ich sehe, dass eben Patienten, die aufhören zu rauchen oder Alkohol zu trinken, ich rede jetzt hier wirklich von größerem Maß.
Ja.
Ja, das sind wirklich starke Raucher oder Leute, die wirklich sehr viel Alkohol trinken. Wenn die damit aufhören, es ist wirklich interessant, die sehen wirklich nach kürzester Zeit deutlich besser aus.
Ich habe jetzt etwas gelernt, was mich total überrascht hat im Zusammenhang mit Alkohol, also dass Alkohol schlecht ist, wissen wir ja sowieso, aber dass insbesondere es auch nochmal einen Unterschied macht, wie hochprozentig der Alkohol ist, den wir trinken, weil er eben halt auch nochmal quasi, kann man sich ja vorstellen, dass wenn man irgendwo was desinfizieren möchte, ist dann eben halt etwas Hochprozentiges, was besser tut, als wenn ich jetzt bei einem Bier, wo dann irgendwie 6% Alkohol drin sind, oder ob ich jetzt eben halt einen Wodka mit 40-50% dann trinke.
Ja, absolut. Also so meine subjektive Beobachtung, sage ich mal, ohne jetzt eine Studie dazu gelesen zu haben, würde das auf jeden Fall unterstreichen.
Okay. Ja, ja, sehr gut. Dann haben wir jetzt verstanden, also das ist ja im Grunde genommen genau das, was ich in meinem Buch auch habe. Wir altern in erster Linie eben halt aufgrund von der Silent Inflammation oder von diesem oxidativen Stress. Und da haben wir auf der einen Seite das, was durch die Ernährung oder durch Rauchen kommt, und auf der anderen Seite das, was wir auch psychologisch dann haben, letztendlich den mentalen Stress sozusagen.
Der gehört dazu. Mhm. Auf jeden Fall.
Ist das dann trotzdem immer noch in der 2 oder wäre das schon in der 3?
Das ist die 2, würde ich sagen. Und die Nummer 3 ist für mich, betrifft mehr die Frauen tatsächlich, ist so leider eben der Hormonmangel oder der die Hormonumstellung. Ja. Östrogenmangel ist wirklich auch ein ganz starker Faktor, der eben wirklich deutlich das äußere Erscheinungsbild doch deutlich verschlechtern kann. Ja, bei Männern weniger. Man muss sagen, Testosteron spielt ja auch eine Rolle bei der Alterung. Aber es kommt irgendwie da nicht in so einem Schub. würde ich sagen.
Das habe ich tatsächlich im Zusammenhang mit dieser ganzen Kollagenrecherche gelesen, dass dass es richtig so nach der Menopause so einen richtigen Einschlag nochmal so gibt. Also das ist ja, das habe ich hier schon sehr häufig in diesem Podcast erzählt, was die Muskulatur auch betrifft, aber eben halt auch tatsächlich, was die Kollagensynthese betrifft, dass da eben halt auch nochmal sich nochmal, also im Gegensatz zu dem Muskelabbau, der sich dann eben halt deutlich höher ist, ist es aber, glaube ich, so, dass bei der Kollagenabbau oder der Kollagensynthese ist das sozusagen ein einmaliger Schub sozusagen dann ist, der quasi dann nach unten geht.
Richtig, ja, es geht kontinuierlich, dann kommt die Menopause ungefähr und da vermutet man so, dass es ungefähr 30% tatsächlich sind,
genau,
die dann nochmal, ja, das hört man immer wieder, 30%, kann ich natürlich nicht immer so bestätigen, aber
Ist natürlich, also es ist für jeden von uns oder insbesondere für unseren Hörern natürlich irgendwie eine abstrakte Zahl, aber man kann sich ja schon vorstellen, dass wenn man irgendwie, ich sage jetzt mal, hier einen Stapel Murmeln hat und jemand nimmt dann auf einmal 30% der Murmeln weg, dann sind da weniger Murmeln und das sieht man auch.
So,
wenn ich jetzt zwei Murmeln jedes Jahr wegnehme, dann fällt mir es nicht so schnell auf.
Richtig, so ist das. Und ich muss dir wirklich sagen, es ist so, dass wirklich Frauen zu mir, also ich sage jetzt immer Frauen, weil ich einfach viel mehr Patientinnen habe als Patienten und die auch vielleicht mehr drunter leiden, die sagen, dass dieser Einbruch eben nicht so peu à peu kam, sondern gefühlt über Nacht. Man wacht morgens auf und guckt in den Spiegel und sagt, oh mein Gott, also was ist hier los? Klar, so ganz drastisch ist es nicht, aber es ist ein Satz, der immer wieder doch mir immer wieder auffällt. Und
ich habe ja bei mir in dem Buch den Nummer-1-Faktor Zucker als Einfluss für das Thema Silent Inflammation. Und da ist aber ja nochmal ein anderer Faktor, es ist ja nicht nur das Thema Stress, sondern das ist ja dieses Thema, ich glaube, es heißt Glykation.
Ja, Glykation, genau. Also das ist auch nochmal eine ganz besonders fiese Sache, die wir da dem Kollagen antun können. Und zwar ist das eben diese Glykation, das heißt eben, dass praktisch Zuckermoleküle, reaktive Zuckermoleküle mit Proteinen eine Bindung eingehen tatsächlich und die dadurch sozusagen karamellisieren, um es mal salopp zu sagen. Es ist wirklich, also es bilden sich dabei wirklich Produkte, die auch fast unauflöslich sind oder schwer aufzulösen sind, die eben das Kollagen versteifen. Und durch diese Versteifung des Kollagens hat es nicht mehr die Funktion wie vorher und es hat leider auch noch den Nachteil, dass die ganze Matrix, das muss man sich so vorstellen, also diese bewegliche Matrix einfach auch nicht mehr richtig arbeiten kann. Also das heißt, diese AGEs nennen wir das, das sind Advanced Glycation End Products, nennt sich das, AGE, hört man ja vielleicht schon mal gelegentlich in der Kosmetikbranche, haben wir das ständig, wir haben ständig jetzt auch Kosmetika, die eben das verhindern sollen. Wie gut die das können, kann ich noch nicht viel zu sagen, da gibt es noch nicht so unfassbar viele Studien zu, aber es ist tatsächlich so, dass sich dadurch wirklich so ein Teufelskreis fast bildet, ja, dass wir einerseits diese Glykation haben, aber andererseits dadurch auch noch die Kollagenproduktion auch noch mit eingeschränkt wird.
Ja, also ich finde, das klingt schon wirklich sehr, sehr erschreckend. Also ich meine, Karamellisierung klingt erstmal sehr lecker, aber jeder, der mal so eine Crème Brûlée-Schicht, so eine Karamellschicht oben auf einer Crème Brûlée gesehen hat, der weiß ja, wie das im Grunde ist, dass die ja, darunter ist der elastische Pudding, sage ich jetzt mal so, und obendrauf ist eben halt diese Schicht. Und wenn man da mit dem Löffel reingeht, dann bricht es halt richtig so.
Richtig.
Während ein Pudding, der darunter ist, ja, sage ich mal so, ist eher so ein bisschen flexibler ist dann von der Sache her. Also ich finde, dass das Wort Karamellisierung der
das
Haut eigentlich
gut.
schon wirklich sehr, sehr gut
richtig.
Also da hat man ein Bild vor Augen. So. Also deswegen, und das, was ich aber wirklich, wir hatten hier die Frau Dr. Schmiedeberg, hatten wir im Podcast und die hat davon auch mal sehr viel ausführlich erzählt, dass es, wie du schon sagst, auch nicht reversibel oder sehr schwer reversibel dann tatsächlich ist. Das heißt also, deswegen Zucker ist da schon echt ein Endgegner für die Haut.
Und was man da noch betonen sollte, ist halt einfach, es ist wirklich nicht nur der reine Zuckerkonsum, um den es geht. Das weißt ja auch so, es ist tatsächlich so, natürlich soll man Zucker vermeiden, aber es sind halt eben doch viel, entsteht durch Stoffwechselstörungen, durch den gestörten Metabolismus, muss man klar sagen. Ne? Es ist einfach so, dass auch Leute mit Insulinresistenz natürlich diese Blutzuckerspiegel haben, ja, obwohl sie vielleicht gar nicht so viel Zucker konsumieren. Also es wäre zu einfach zu sagen, ist weniger Zucker, dann wird alles gut. Das reicht tatsächlich nicht in diesem Zusammenhang, ja, weil diese Glykation eben auch durch diese internen Spitzen, diese Zuckerspitzen eben auch entstehen kann.
Ich verstehe. Mhm. Das heißt also, das, was ich habe schon mehrfach mal immer so einen Glukosemonitor dann getragen, so. Ja. Und bei mir, das hat sich ja mittlerweile auch auf Social Media rumgesprochen, also das Thema Hafermilch jetzt zum Beispiel ist ja wirklich dann so ein massiver Spike. Mhm. Den höchsten Spike, habe ich ja auch schon mehrfach erzählt, habe ich bei so Sushi-Reis zum Beispiel so.
Ah, ja.
Also wo wirklich eine nahezu Verdoppelung des Wertes sozusagen dann stattfindet.
Und da denkt man, tut sich eigentlich was Gutes und isst Sushi und dann...
Es hat so einen total guten Ruf irgendwie sowas so, weil man irgendwie hat man dann immer so die gesunden Japaner dann irgendwie so vor Augen und in Wirklichkeit ist es eben halt wirklich ist tatsächlich echt ein totaler Glukose-Spike, also wirklich so der extremste. Und vor allem, er fällt dann auch sehr schnell wieder. Aber,
also darauf ist auch zu achten. Also nicht einfach nur Zucker reduzieren, auch diese Spitzen reduzieren. Und eben Metabolismus, ganz klar. Insulinresistenz, wie auch immer. Also das eben auch möglichst in den Griff kriegen, natürlich durch Sport. Also das ist ja im Moment, sage ich mal, das Mittel, um eben eine Insulinresistenz in den Griff zu bekommen, ist ja Gewichtsabnahme und Sport, sage ich mal, ja.
Ja.
Und das sind dann halt eben auch diese Mechanismen, die da reinspielen. Ich wollte nur sagen, dass eben das nicht so einfach ist, sondern man das mit beachten sollte, dass das eben auch dazu gehört und eben auch diesen Prozess befeuern kann.
Ich lerne ja nicht nur immer sehr viel in diesem Podcast, sondern ich habe dann ja auch tatsächlich einige Verhaltensänderungen. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich bin mir so sehr angewöhnt, einen Spaziergang nach dem Essen zu machen. Ja. So, und das war auch einer der Tipps, die ich hier mal bekommen habe, um eben halt genau diese Sugar Spikes, also diese Spitzen sozusagen relativ schnell nach unten zu bringen. Und ich merke das einfach wirklich, wie gut es mir tut. Und ich merke es aber auch, wenn ich es nicht tue, dass ich es jetzt mittlerweile mir auch schon richtig fehlt.
Also ja, oder man kann sich das gut angewöhnen. Und dann fühlt man sich richtig schlecht, wenn man es nicht macht.
Total. Was passiert denn eigentlich auf Zellebene, wenn Haut ihre Elastizität verliert?
Mhm. Also es ist so, man muss sich das vorstellen, wir haben ja also die Zellen, die Kollagen bilden, ja, das sind ja die Fibroblasten, ja. Die bilden einerseits Kollagen, bisschen Elastin, das wird aber allerdings nur in der Jugend viel gebildet, später weniger. Fibroblasten bilden auch Hyaluron tatsächlich und noch extrazelluläre Matrix heißt das sozusagen, also alles, was so drumherum, um die Zellen herum geschieht. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass diese Fibroblasten, die sind in der Jugend frisch und gespannt, ja, also das heißt, die sind eingebettet in eine Matrix, die sozusagen auf Spannung hält. Es ist wirklich eine mechanische, wirklich ein mechanischer Aspekt, ja. Jetzt ist es so, wenn es damit losgeht, dass der Alterungsprozess in irgendeiner Form einsetzt, was das Kollagen angeht, ist es so, dass das Kollagen fragmentiert wird, ja. Also das heißt, es gibt bestimmte Enzyme, die heißen Matrix-Metalloproteasen, die zerschneiden das Kollagen und es entstehen viele Kollagenfragmente. Die sind ein Anzeichen der Hautalterung, ja, wenn wir das mikroskopisch anschauen.
Also ich stelle mir jetzt gerade so eine Plane vor, die gespannt ist und da sind dann Löcher drin oder wie kann ich
das sagen? Ja, so ungefähr. Oder nein, stell dir mal vor, so wie Seile, so Taue.
Ah,
ja?
Okay.
Und die halten so alles auf Spannung und dazwischen hängt dann so ein Fibroblast, mhm. ja. Und er fühlt sich da so wohl, solange er auf Spannung ist und produziert weiter Kollagen. Jetzt werden diese Seile durchschnitten und es fällt so ein bisschen in sich zusammen, das ganze Gerüst. Da hat dann der Fibroblast viel weniger Anreiz, weiter Kollagen zu bilden. Ja?
Ah, das Mucksch.
Genau, der chillt dann sozusagen in der Hängematte. So muss man sich das vorstellen. Und dadurch eben auf zellulärer Ebene wird er träge. Es wird weniger Kollagen produziert, was wiederum eben zu mehr Elastizitätsverlust wieder führt. Es ist wieder so ein Teufelskreislauf, muss man sagen. Also es wird mehr Kollagen zerstört, mehr fragmentiert, weniger produziert. Und so kommt es eben dazu, dass man überall diese Kollagenfragmente hat, immer weniger intaktes Kollagen und dadurch eben nicht mehr diese Spannung, nicht mehr eben diese Stütze im Gewebe.
Okay, und dieses Zerstören war genau diese Faktoren, die wir vorher besprochen haben.
Richtig, das sind also, da haben wir ja schon
Darüber gesprochen.
Ne?
Hm? Jetzt, ich habe ja schon einmal die etwas absurde Frage gemacht, welche drei Lebensstilfaktoren in erster Linie das Kollagen zerstören. Gibt es denn auch etwas in der Hautpflege, sage ich mal so, was die Kollagenalterung beschleunigt?
In der Hautpflege, also eigentlich nicht so wirklich. Also es ist wirklich immer so, wenn man es übertreibt. Das würde ich mal sagen. Also es ist einmal klar, der größte Fehler ist einfach nicht genug Sonnenschutz zu verwenden oder eben zu sagen, ich nehme Sonnenschutz nur dann, wenn ich in die Sonne gehe und sonst gar nicht. Also es ist für uns, sage ich mal, in der ästhetischen Medizin absolutes Credo, immer Sonnenschutz zu verwenden. Ja? Mhm. Also auch an schlechten Tagen, auch wenn es regnet. Man muss es wirklich jetzt nicht mega übertreiben, aber es gehört einfach so zum Lifestyle dazu. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwelche Inhaltsstoffe gibt, die jetzt besonders kollagenschädigend sind. Es ist eher nur das zu viel. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel zu viel Retinol oder Retinoide verwende, zu viele Säuren, dann schädige ich irgendwann die Hautbarriere und es kommt zu Mikroentzündungen. Und Mikroentzündungen führen wir, wie wir wissen,
sind immer schlecht,
führen immer zum Abbau von Kollagen, immer zu Signalwegen, die eben negative Dinge zur Folge haben. Aber ich muss sagen, wenn man vernünftig mit Kosmetik umgeht, dann funktioniert das alles wunderbar und ich halte Retinoide für wirklich mit die besten kollagenunterstützenden Wirkstoffe. Nur man darf es halt nicht übertreiben.
Die Menge macht das Gift. Also ich glaube, du kannst wahrscheinlich jedes Supplement, was Sunday Natural verkauft, kannst du in dem Augenblick auch zu einem Gift machen, wenn du einfach zu viel davon nimmst, sage ich mal sowas.
Richtig.
Also von daher, bei dem einen oder anderen braucht man sehr viel davon, aber trotz allem ist das mit Sicherheit
so. Und
das
ist halt auch etwas, was auf viel von Social Media halt befeuert wird, auch gerade bei vielen Jüngeren, aber bei Älteren auch. Nur da denkt man so, ja, je mehr, desto besser und schwupp geht's dann schon in eine andere Richtung. Und ich glaube, das war früher ein bisschen weniger, wo man weniger Zugang dazu hatte, zu all den Produkten und auch weniger Marketing betrieben wurde. Und jetzt übertreiben es einige. Aber so grundsätzlich gibt es jetzt nicht das eine Ingredient, was jetzt besonders hautschädigend wäre, was es so frei auf dem Markt gibt.
Was sind denn aus deiner Sicht die drei wirksamsten Strategien, um vor allem das körpereigene Kollagen oder die körpereigene Kollagenproduktion zu unterstützen?
Ja, das ist ein Punkt, also körpereigene Kollagenproduktion zu unterstützen, ist natürlich einmal diese ganzen Maßnahmen eben einzuhalten, also der Lifestyle, das ist das A und O. Das muss man ganz klar sagen. Lifestyle steht wirklich an Nummer eins und das beinhaltet einfach das, was wir eben schon alles besprochen haben.
Was wir nicht gesprochen haben, ist Schlaf.
Ah, Schlaf haben wir noch nicht erwähnt. Tatsächlich, ja, Schlaf ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Da passieren natürlich viele Reparaturprozesse und es gehört einfach mit zu einem gesunden Lifestyle eben auch praktisch genügend Schlaf zu bekommen, weniger Stress. Ansonsten ist es eben so, Sport nach wie vor, klar, also da gibt es mehrere Faktoren. Es ist eben auch durch verschiedene Signalwege kann eben Sport Kollagen aufbauend wirken. Tatsächlich gibt es jetzt immer schon mal Behauptungen, dass Sport oder Kraftsport viel mehr besser wäre als viele Cremes oder andere Maßnahmen. Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, ob es besser ist, aber tatsächlich ist Sport ein wirklich wahnsinnig wichtiger Faktor, der eben Signalwege, sage ich mal, in Gang setzt, die eben doch eine Kollagenproduktion doch in Gang setzen und fördern.
Ja, wenn ich an unseren gemeinsamen Freund Johannes Walter denke, dann muss ich sagen, der hat hervorragende Haut. Also sieht ja blendend aus. Aber gut, der ist auch noch jünger.
Er ist jünger, aber er macht auch was.
Ja, ja.
Und natürlich meine Treatments, da muss ich ja auch sagen, also wenn wir im Körper, also im Gesichtsbereich, weniger im Körperbereich, da bin ich ja nicht ganz so aktiv, Kollagen fördern wollen, gibt es doch sehr, sehr viele, sage ich mal, Behandlungen, mit denen man das aktiv tun kann.
Oh, da würde ich gleich nochmal gerne drauf reinkommen. Das kommt ein bisschen später erst bei mir, deswegen ich würde ungern springen, weil dann verliere ich ja total meinen Faden hier.
Nein, das wollen wir nicht.
Ich bin ja nicht so
flexibel. Das wollen wir nicht.
Ich möchte nämlich wirklich mal auf einen Punkt eingehen und ich bin mir relativ sicher, es gibt immer so Worte, die so trivial klingen und alle immer so nicken. Und wenn du dann aber mal nachfragen würdest und erklär mal, was heißt denn das eigentlich, dann würden wahrscheinlich die meisten Laien jetzt erstmal dann sagen, weiß ich nicht. Und jetzt schauen wir mal, ob du als Profi dann genauso bist, weil du sprichst tatsächlich immer von diesen Signalwirkungen und den Signalwegen. Was bedeutet das eigentlich?
Ja, das kann man, es ist nicht so leicht zu erklären. Ich weiß auch nicht, ob man das wirklich so richtig versteht, wenn man nicht wirklich da als Biochemiker tatsächlich wirklich sich diese Reaktionen anguckt. Aber diese Signalwege werden so in Gang gesetzt, dass enzymatische Reaktionen stattfinden. Ja, also dass verschiedene, ich sag mal, Botenstoffe docken an Rezeptoren und dann wird von der Zelle, von welcher Zelle auch immer, ja, praktisch etwas produziert, was eben eine Kaskade hervorruft. Also so müssen wir uns das vorstellen. Ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht so gut erklärt, weil es ist so abstrakt.
Ich glaube schon, weil ich glaube, das Thema Botenstoffe ist ja etwas, was wir sehr viel im Körper haben. So. Und im Grunde genommen, die meisten Botenstoffe, die man so kennt, sind üblicherweise ja auch wieder mit Stress verbunden. So. Also wenn ich da jetzt was so das Interleukin 6 jetzt irgendwie so sehe, was ja eben halt dann nichts anderes ist, als dass da eigentlich eine Art von Alarmmodus ausgelöst wird.
Genau.
So. Und genauso kann man sich ja natürlich vorstellen, dass es andere Botenstoffe gibt, die andere Funktionen haben. Das heißt, es gibt eben halt Boten für alles Mögliche. So.
Genau, für alles Mögliche gibt es Boten und es werden wirklich mehrere Reaktionen in Gang gesetzt, tatsächlich. Durch eben einen Stoff, der praktisch so eine Art, ja, wie so ein Domino-System, ja, das mehrere Kaskaden in Gang setzt, tatsächlich. Also so müsste man sich das vorstellen. Also es gibt eine Signalwirkung, die eben mehrere Reaktionen nach sich zieht.
Dann komme ich mal zum nächsten Punkt, der immer in diesem Zusammenhang dann auch erwähnt wird. Und das Witzige ist, dass das letzte Wort ist ja gerade so ein totaler Hype, habe ich das Gefühl, auch in der Longevity-Szene, das Wort Peptide. So, und jetzt ist man bei dem Kollagen, spricht man ja immer von Tripeptiden. Mhm. Erzähl doch mal kurz, was das sind.
Ja, Tripeptide. Also jetzt im Zusammenhang mit Kollagen gehe ich mal drauf ein. Also das sind ja kleine Ketten von Aminosäuren. Und in Bezug auf Kollagen ist es so, dass die in der Regel aus Glycin, Prolin, Hydroxyprolin bestehen. Das sind die Tripeptide, wenn es eben drei Aminosäuren sind. Es gibt auch die Peptide, die sind noch mal kleiner, wenn sie dann aus zwei bestehen. Also das sind sozusagen die Peptide. Es sind eben kleine, sage ich mal, kleine Aggregate, ja, oder Verbindungen vielmehr. Und was das Gute an diesen Peptiden ist, dass sie klein genug sind, um eben durch vom Darm im Darm aufgenommen zu werden und dann auch ins Blut zu gelangen, eben als Peptid, eben als Komplex und nicht als einzelne Aminosäure. Also das ist eben das Besondere an eben diesen Peptiden, deren, sage ich mal, Zusammensetzung, dass sie eben für den Körper gut, sage ich mal, erkennbar wird.
Ja, ich finde es ganz interessant, weil wir, ich habe es bewusst jetzt auch so gewählt von der Interviewführung, sage ich jetzt mal so, weil ich finde es ganz interessant, weil wenn du immer so siehst, dass in Social Media wieder das Thema Peptide grundsätzlich erklärt wird, was ja momentan ein sehr großer Hype ist und ja zum Großteil ja auch in Deutschland gar nicht zugelassen ist, aber das, was da in der Erklärung meistens drin ist, ist ja, dass wir gezielte, ich sage jetzt mal, Aufträge vergeben. So, das heißt also, üblicherweise dann eben halt bestimmte Injektionen werden in bestimmte Bereiche gegeben und dadurch werden eben halt bestimmte Aufträge vergeben. Das kann eben halt sein, deswegen ist es eben halt auch gerade in diesem Longevity-Bereich, dass eben halt gewisse Reparaturaufträge da sind, dass gewisse Regenerationsaufträge da sind, manchmal eben halt aber auch eine Art von Muskelwachstum ausgelöst werden soll, Haarwachstum etc. pp. So, das heißt also, letztendlich sind wir ja dann schon wieder bei der Signalwirkung dann genau. In dem Sinne, die entsteht.
Richtig, so ist das. Also tatsächlich Peptide, wie gesagt, großer Hype im Moment, so wie du schon sagtest, noch wenig Handfestes dazu, zumindest hier auch bei uns in Deutschland. Aber von ein paar Peptiden weiß man ja schon mal sicher, dass sie wirken. Eins davon sind zum Beispiel die Semaglutid. Semaglutide auf jeden Fall.
Vielleicht zur Aufklärung, magst du kurz sagen,
ja, genau,
was das ist?
Ja, genau, Ozempic oder Wegovy. Ja,
also
diese GLP-1-Analoga, genau. Diese Abnehmspritzen, das sind zum Beispiel auch Peptide mit einem bestimmten Auftrag, muss man sagen. Ja, damit man sich das mal einfach mal vorstellen kann.
Aber so ein Klassiker von meiner Oma, ich glaube Insulin ist richtig. Ja genauso. Also richtig, von daher, richtig. Das
also eigentlich beschreibt Peptid ja nur etwas, sage ich mal, eine Zusammensetzung. Also es geht immer um Aminosäuren und um eine kleinere Anzahl von Aminosäuren, die eben miteinander verbunden sind, muss man sagen. Und größere sind Proteine, ja, das sind größere Komplexe, kleinere sind Peptide und das kleinste ist dann eben die Aminosäure selbst als Grundbaustoff.
Du gibst mir eine Vorgabe nach der anderen und das ist nämlich das Thema Größe. So, du hast gerade gesagt, dass Tripeptide eben halt schon mal sehr klein sind, kleiner als Aminosäuren oder nicht als Aminosäuren, als Proteine sozusagen. Und in dem Zusammenhang taucht jetzt auch immer das Wort Dalton auf. Und wir beide sind in dem Alter, wo man auch noch die Comics von Lucky Luke kennt und da sind die Daltons, diese vier fast gleich aussehenden Verbrecher, die halt nur sich in der Größe in erster Linie und im Intellekt unterscheiden. Jetzt geht es darum ja nicht in diesem Zusammenhang.
Nein, irgendwie nicht, aber deuten ist schon mal gut. Ja, da geht es tatsächlich um eine Molekülgröße, um eine Größe. Und das ist etwas, was für mich in der Kosmetik schon mal wichtig ist, weil eine bestimmte, sage ich, mein Molekül klein genug ist, kann es eben auch praktisch durch die Haut durch oder ich sag mal einfach bestimmte Barrieren besser passieren, ja, als größere Moleküle. Da kommen wir zum Beispiel auch dazu, wir wissen ja alle inzwischen, wenn wir Kollagen auf die Haut geben, ja, eine Kollagencreme, wissen wir, dass es nicht funktioniert, weil das einfach auf der Haut hängen bleibt. Das dringt nicht ein. Das ist viel zu großes Molekül Kollagen, um in die Haut einzudringen. Aber wenn wir jetzt das Ganze kleiner machen, sage ich mal, nur eine eben geringe Deutengröße haben, dann besteht die Möglichkeit, dass es wirklich in die Haut hinein penetriert.
Ja, und ich glaube, das ist insofern ganz spannend, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind ja diese, ich sage es mal, Studien, die momentan ja auch sehr viel immer diskutiert werden über das Thema Kollagene, da sind die Dalton-Zahlen ja auch, wie du schon sagtest, deutlich höher gewesen.
Richtig.
Und von daher genauso wie, also ich wusste gar nicht, dass in den Hautcremes auch kein Kollagen mehr drin ist.
Gibt es immer mal wieder, aber da weiß jeder eigentlich, der davon Ahnung hat, dass es eigentlich nur eine Oberflächenwirkung haben kann.
Ja. Okay, ja, und deswegen, also das, was man jetzt momentan immer überliest, sind eben halt dieses 500-Dalton-Thema. Ja. So. Und ich glaube, die meisten Produkte, die wir so im Kopf haben, sind ja deutlich mehr. Da habe ich jetzt eine andere Zahl, das sind so eher 4000 Dalton. Also das ist ja signifikant mehr, also das Achtfache an Größe. Ich finde es insofern immer lustig, weil auch da, wir sind so noch mit Quartettspielen groß geworden, umso mehr, desto besser war ja früher dann immer so und man wusste gar nicht genau, was PS sind, aber man wusste, mehr PS ist besser, sozusagen so, und bei der Dalton-Zahl ist es eben halt andersrum. Ne?
Genau, also je kleiner, desto besser, desto eher können Membranen passiert werden. Also das heißt, fängt schon an, Darmaufnahme sollte besser sein, ist auch nachweisbar so, ja, dass das natürlich im Blut erscheint dann auch, also diese Partikel. Und aber auch die Zirkulation im Organismus und eben auch der Zugang zu den einzelnen Organsystemen. Es wird gesagt, dass eben diese Größe tatsächlich passender ist und auch besser an Rezeptoren andocken kann, interessanterweise, weil diese Größe tatsächlich auch der Größe von Hormonen zum Beispiel eher ähnelt, ja. Östrogen und andere Hormone haben eben auch nur diese Größe und können so eben an Rezeptoren andocken und eben Membranen passieren.
Ja, aber es ist wirklich, man sieht das ja auch jetzt an einigen Stellen, wie man auch weiß, jetzt zwar ein bisschen anderes Thema, aber die ganze Energieproduktion in unserem Körper, die Mitochondrien, die produzieren ja oder die nehmen ja als Brennstoff das NAD+. Und da hat man ja eine Zeit lang auch gedacht, okay, eben so, wenn ich dann das Thema NAD+ sich mit dem Alter abbaut, dann muss ich eben etwas nachwerfen. Ja. So. Und da hat man ja festgestellt, das einfache Nachwerfen funktioniert auch nicht, weil es da auch wieder zu groß ist. Und deswegen sind ja diese Precursor, wie sie heißen, dann entstanden wie NMN oder Nicotinamid Riebulosid oder eben halt, dass man es als Infusion macht. So, aber das ist ja eigentlich das gleiche Thema. Größe spielt einfach eine Rolle und in dem Fall ist nicht größer besser.
Genau, so ist das, ja.
Ja, spannend.
Das heißt nicht, dass das per se schlecht ist, nur wenn man jetzt in Bezug auf Kollagen zum Beispiel größere Moleküle aufnimmt, die werden ja auch im Darm aufgelöst, ja, und dann werden sie ja kleiner. Das heißt ja nicht, dass dann da gar nichts passiert. Das wollte ich nur sagen. Ne?
Ja,
aber
ja,
wenn man es natürlich vorher so aufbereitet.
Immer die Bioverfügbarkeit.
Richtig, richtig.
Mhm. Spannend. Jetzt, nach deiner Erfahrung, was würdest du sagen, wenn man eine gezielte Unterstützung der Kollagenproduktion oder der Kollagenbildung, sage ich mal, sowas hat, wer profitiert am meisten davon, sage ich mal, eher ältere Menschen oder Sportler oder ich sage jetzt mal einfach Menschen mit Hautproblemen?
Ja, eigentlich profitieren alle drei davon, wenn ich so richtig überlege. Ich muss nur vorweg sagen, es gibt eine Gruppe, die noch mehr davon profitiert. Und das sind diejenigen, die eher jünger sind, aber wirklich einen super schlechten Lifestyle haben.
Oh, okay.
Ja, also da sehe ich es wirklich in der Praxis, dass wenn man gezielt unterstützt, sei es wirklich mit Kollagen-Supplements, anderen Supplements oder auch Methoden zur Kollagen-Produktion durch meine Behandlung, sind es häufig Jüngere, die eben wirklich viel rauchen, viel Stress haben, sehr wenig schlafen, da sieht man wirklich in kürzester Zeit eine Verbesserung. Und das ist etwas, was jetzt nichts mit Studien zu tun hat, sondern was ich wirklich so wahrnehme in der Praxis.
Aber wie spannend, ja. Ne? Dass man im Grunde eigentlich, wenn man sagen würde, wir haben ja gerade gesagt, ab 25 fängt an, die Produktion nach unten zu gehen. Also würde man ja eigentlich denken, die sind noch voll im Saft, was die Maschinerie betrifft. Und trotz allem schaffen die es auch schon, ich sage jetzt mal, ihre Produktion zu ruinieren.
Absolut. Und da ist es einfach so, weil einfach die Fibroblasten und die ganze Regeneration noch so gut ist, dann ist einfach, wenn man denen dann nochmal so Input gibt, tatsächlich nochmal ein wirklich guter Effekt da. Und das ist eben die Gruppe, bei der man sagen muss, dass die optisch jetzt am meisten davon profitieren. Aber trotzdem ist es grundsätzlich so, dass ältere Menschen natürlich von Maßnahmen profitieren, die eben die Kollagenproduktion erhöhen. Allerdings muss man bei älteren Menschen sagen, dass man da auch mehr braucht. Also ich muss mehr machen. Ja, also längere Einnahmezeiten bei Supplements. Ich muss mehr stimulieren, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Es funktioniert, aber die Dauer ist länger. Ja, und dann ist es so bei Sportlern, da merkt man schon, wenn die jetzt sehr belastet sind, da finde ich auch, dass man auch schnell tatsächlich Effekte merkt, weil da einfach doch vielleicht auch ein bisschen das Substrat dann fehlt, wenn man so an die Belastungsgrenze geht. Ja?
Ich finde es bei Fußballern immer so spannend, wenn du dir einfach mal so anschaust, wie, also gerade so welche, die wirklich auf diesem High-End-Profi-Niveau so spielen, also ich weiß noch genau, wie Gott, ich weiß gar nicht, ob ich ihn nennen würde, aber wir nennen mal einen, der Weltmeister sozusagen von 2014 sozusagen, ja. Der sehr stark geblutet hat beim Endspiel. Wenn ich mir den anschaue, wie der im Ruhestand gegangen ist, da war er glaube ich 32 oder irgendwie sowas. Ja. Der sah aber aus wie 42, fand ich schon. Und da siehst du wirklich so, dass dieser Sport auf diesem hohen Niveau natürlich schon auch die Alterung mit nach vorne
Absolut.
Bringt.
Absolut, das ist dann einfach einer drüber, wo man sagt, ne, es ist wirklich eine zu starke Belastung, denn da muss man schon sehr stark gegenarbeiten. Oder eben im Vorfeld vielleicht schon mehr tun.
Okay, gegenarbeiten haben wir jetzt ja einmal schon drüber gesprochen, dass man eben halt die Möglichkeit hat, es entweder eben halt als Supplement zu sich zu nehmen oder eben halt sich in die Hände von dir zu begeben. Erzähl doch mal, was kannst du denn machen, um das ganze Thema Kollagenproduktion dann voranzubringen?
Ja, also wenn es tatsächlich um die Haut geht, haben wir ja viele Methoden einfach, mit denen wir kollagenstimulierend arbeiten. Das sind einmal Methoden, die eher mechanisch sind oder vielmehr eine Mikroverletzung verursachen. Ja, da arbeiten wir mit einer kontrollierten Mikroverletzung. Das sind dann so Maßnahmen wie Microneedling, Radiofrequenzneedling oder Laserbehandlung. Wie gesagt, kontrolliert ist aber hier das Schlagwort.
Lass doch mal, trotzdem mich interessiert das dann in dem Zusammenhang, weil, also ich habe jetzt zum Beispiel, was ich jetzt schon mehrfach gemacht habe, ist so eine PHP-Behandlung.
Ja.
So. Das heißt also, da du erklärst viel besser, was PHP-Behandlung ist.
Ja, PHP-Behandlung mag ich tatsächlich sehr gerne. Da handelt es sich tatsächlich um
Ich möchte an dieser Stelle sagen, habe ich nicht bei dir gemacht, also es ist jetzt keine Werbung oder sonst was für dich, sondern es ist tatsächlich etwas, was, aber also, bitte erzähl.
PHP ist halt eben, gehört zu diesen Eigenbluttherapien, die wir machen. Da nehmen wir praktisch eine kleine Menge Blut. Das wird dann zentrifugiert und es werden Thrombozyten aus dem Blut, also möglichst herausgefiltert, die dann aber tatsächlich aktiviert werden und sozusagen eine Art Wundheilungsprozess in Gang setzen. Also es werden viele regenerative wundheilungsfördernde Faktoren aus den Thrombozyten im Gewebe freigesetzt, was eben zum Teil entzündungshemmend ist und zum anderen eben auch Kollagenproduktion, Hyaluronsäureproduktion und aber auch Proliferation von Gefäßen tatsächlich beeinflussen kann. Ich selber bin ein ganz großer Freund von PHP-Behandlungen, weil ich finde, es ist eine super natürliche Methode. Man hat ja wirklich nur das eigene Material. Da wird in der Regel nichts zugesetzt. Es gibt manchmal so Sachen, wo man einen Aktivator zusetzt, aber damit arbeite ich schon lange nicht mehr. Also es ist wirklich ganz rein und birgt dementsprechend ja eigentlich fast kein Risiko von unerwünschten Nebenwirkungen. Und ich finde das Ergebnis sehr, sehr gut. Tatsächlich.
Finde ich auch. Also man sieht am nächsten Tag aus, als wäre man in eine Schlägerei gekommen, also zumindest als Mann. Und dann ist es aber relativ schnell deutlich besser und man merkt einfach so, also man auch beim Anfassen selbst, merkt man wirklich, wie die Haut sich signifikant verändert. Also es ist tatsächlich relativ schnell auch so. Also ich finde das immer so interessant, weil da kommen wir gleich dann nochmal weiter auf das Thema Radiofrequenz zum Beispiel. Das ist ja sowas, was das kenne ich, das Thema sehr, sehr gut, weil wir es eben halt im Landshof auch immer angewendet haben. Und das ist ja tendenziell eher ein bisschen langfristiger, sage ich mal sowas so. Also es ist jetzt ja nicht so, dass du sagst, nach 2-3 Tagen merke ich es oder spüre ich schon einen Unterschied. Das hast du bei dem PRP schon.
Durch diese starke Entzündungshemmung, denke ich, die da mit dabei ist tatsächlich. Ja. Also diese Reduktion von Inflammation macht wahrscheinlich das aus, dass es so schneller sichtbar ist tatsächlich. Nur das hat man bei den anderen Verfahren weniger.
Genau. Also von daher, das haben wir jetzt verstanden. Mhm. Erzähl mal weiter, was hattest du? Ein Laser hattest du gerade?
Ja, genau, genau. Laserverfahren, haben wir diese fraktionierten Laser. Ich arbeite jetzt mit einem fraktionierten CO2-Laser. Da wird wirklich ein thermischer Reiz gesetzt. Tatsächlich eine Säule, eine thermische Säule, sagen wir dazu, die drumherum eben ein Feld bildet, von wo aus kontrolliert eben sozusagen Reorganisation der Matrix stattfindet. Das klingt jetzt wild, aber es geht hier in diesem Fall darum, dass wir mit Hilfe eben dieses Devices Säulen reinsetzen in die Haut, ins Kollagengewebe, dadurch eben alte kollagene Fasern kaputt gemacht werden, ja, sag ich mal, also bewusst ein Reiz setzen, um die zu zerstören, um dann wieder neues Gewebe vermehrt aufzubauen und das dann eben auch sich wieder neu organisiert.
Das heißt also, während bei dem normalen Microneedling sozusagen dann irgendwie tatsächlich ein Loch in die Haut gepikst wird und dadurch dann die Reparaturmechanismen in Gang gesetzt werden, wird beim Laser eigentlich dasselbe gemacht, nur nicht mit einer Nadel, sondern mit Hitze.
Richtig, ja, muss man sagen. Es ist nochmal intensiver von der Wirkung her. Ja? Also diese Hitzewirkung an sich hat natürlich auch schon eigenes Potenzial, eben wie gesagt Kollagen zu denaturieren.
Nee, es ist ja natürlich auch eine Signalwirkung. Auch da wieder kann man sich ja vorstellen, ob ich jetzt eben halt, wenn ich jetzt mit einer Nadel in die Haut steche oder mit einer heißen Nadel in die Haut steche, jetzt einmal übertrieben gesagt, dann kann man sich ja vorstellen, was mehr weh tut. Und dementsprechend kann man sich auch vorstellen, was dann mehr Signalwirkung dann auch wieder in dem Maße hat. So, wir hatten jetzt Microneedling, wir hatten Laser-Microneedling, wir hatten dann eben halt die Radiofrequenz, die habe ich jetzt zwar nur erwähnt und gesagt, das dauert ein bisschen länger, aber erzähl doch auch da mal, was gemacht wird.
Ja, Radiofrequenz-Needling ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsbehandlungen, weil ich finde, damit kriegt man so tolle Ergebnisse. Also es ist wirklich, es arbeitet wirklich auf zwei Ebenen. Einerseits die mechanische Reizung durch das Needling an sich und dann die Abgabe von Radiofrequenzenergie in der Tiefe mit Erwärmung des Gewebes mit und dadurch bekommen wir wirklich eine recht umfassende, sage ich mal, Wirkung, ja, in mehreren Hautschichten.
Aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was passiert da genau?
Also es ist so, das Microneedling hattest du ja schon, ne? Also das ist praktisch.
Man sticht mit einer Nadel in die Haut.
Genau, man hat ja so einen Stempel, ne? Und da piekst man dann in die Haut rein. Also es sind natürlich viele kleine.
Ja.
Dasselbe macht man bei Radiofrequenzniedling auch, nur dass da eben auch in der Tiefe dann dieser Radiofrequenzstrom abgegeben wird.
Okay, ist eine Art von Strom, die da reingeht.
Richtig. Mhm. Die Radiofrequenzenergie. So, okay. So müssen wir es nennen. Mhm. Radiofrequenzenergie, die in der Tiefe eben abgegeben wird zusätzlich. Also wir haben so eine Art Doppelwirkung. Ja, wir haben einerseits also diese mechanische Verletzung wie beim normalen Microneedling und zusätzlich eben noch diese Energieabgabe in der Tiefe.
Und beim Laser in dem Sinne ist es dann aber dann nicht, wie ich sagte, eine heiße Nadel, sondern es ist dann tatsächlich
ein
Laserstrahl.
Strahl. Das ist wirklich ein Strahl, der wirklich eine, ja, sage ich mal, eine mini kleine, ja, wie Verbrennung, also es soll keine Verbrennung sein, es bleibt unterschwellig, aber trotzdem eher wie so eine Säule, wirklich so eine leichte Verbrennungssäule reinsetzt. Klingt jetzt nicht so elegant, aber trotzdem ist es das ja im Endeffekt, ja.
Und wonach, also wenn ich jetzt das alles so zuhöre und sage, ich war früher mal Krieg der Sterne-Fan, finde ich Laser total super, lass mal Laser machen, dann ist das so etwas, also dass die Leute sagen, was ist so deine persönliche Präferenz oder gibt es auch Indikationen, für wen was wie besser geeignet ist?
Absolut, also auf jeden Fall ist der CO2-Laser, der fraktionierte, eben fraktioniert heißt einfach nur, dass ich, das erkläre ich nur mal kurz, dass der Laserstrahl aufgeteilt wird, ja, in viele kleine Laserstrahlen, sodass ich praktisch ein Muster habe. Ja, mit vielen kleinen Säulen. Es gibt alternativ dazu den nicht fraktionierten ablativen Laser, der eben flächig wirklich alles abträgt. Das hat man auch gemacht oder macht es immer noch. Es wird immer weniger, weil die Downtime da tatsächlich doch sehr groß ist und auch natürlich das Komplikationsrisiko viel größer. Also da arbeitet man nicht mit Säulen, sondern mit einer Fläche tatsächlich. Ja, wow. Aber fraktionierter Laser ist jetzt das, was was ich tatsächlich als stärkste Waffe sehe, das nehme ich viel bei Leuten, die wirklich schon sehr viel tiefere Falten haben, wo ich weiß, dass die anderen Methoden vielleicht ein bisschen zu schwach sein könnten, zu wenig wirken könnten. Das heißt nicht, dass sie gar nicht wirken. Es funktioniert auch, dauert nur länger dann. Ja?
Also, aber jetzt nur ein konkretes Beispiel. Ich habe ja bei mir hier unten sozusagen in dem Übergang, an der Jawline, wie das ja so schön heißt, also da unten an der Kinnlinie, habe ich relativ viel noch von den Aknenarben, die ja letztendlich aus meiner Pubertät stammen. So, das muss man jetzt sagen, ich bin 52 Jahre alt, meine Pubertät ist dementsprechend ein ganz klein bisschen her. So. Und meistens ist es ja immer so, das ist ja auch bei Wäsche so, dass wenn ein Fleck umso länger drin ist, umso unwahrscheinlicher wird es, um ihn rauszubekommen. Ja. So. Das heißt also jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt mal diese Aknenarben von früher loswerden, würdest du sagen, wäre das absolut dein Weapon of Choice sozusagen?
Ja, absolut. Also das hilft mit Abstand da am besten. Also wirklich die besten Ergebnisse, auch mehrere Behandlungen. Aknenarben sind somit das Schwierigste, was man behandeln kann, weil sie immer nicht hundertprozentig wegzubekommen sind. Je älter sie sind, umso schlimmer, was du schon gesagt hast. Aber da ist auf jeden Fall der CO2-Laser das Mittel der Wahl. Es gibt halt Patienten, die das nicht wollen, weil man da schon eine gewisse Downtime hat. Mit dem CO2-Laser hat man so eine Downtime von einer Woche. Es bildet sich, also zunächst einmal hat man viel Schwellung, Rötung,
Downtown heißt, dass ich nicht repräsentativ vor die Tür gehen kann.
Absolut nicht repräsentativ. Also das ist wirklich bei CO2-Laser doch ausschlaggebend. Das ist nicht mal so ein bisschen und das kann man abdecken. Da sage ich immer, eine Woche sieht man wirklich unmöglich aus. Also Patientinnen haben schon berichtet, wenn sie eine CO2-Laser-Behandlung gehabt haben, dass wenn der Pizzabote kam, der sich echt tierisch erschreckt hat an der Tür.
Oh wow.
Ja, also das ist schon was und deshalb ist das nicht für jeden was, aber ich würde es trotzdem empfehlen, weil man damit am schnellsten zum Ziel kommt, gerade was so Aknenarben eben angeht, ja, oder auch eben tiefe Falten, insbesondere hier im perioralen Bereich, ja, also so wirklich tiefe Sonnenschäden, ja, dafür ist der CO2-Laser der beste, aber nicht jeder, wie gesagt, kann sich so eine Downtime leisten oder möchte es auch nicht und da sage ich, dann ist das Radiofrequenzneedling und das Microneedling auch sehr gut, das verbessert das Hautbild ebenfalls langfristig, aber man braucht wirklich wesentlich mehr Behandlung.
Also wir haben die drei Needlingsverfahren, wir haben dann das Thema PRP, was ja letztendlich kombiniert wird in einer Art mit Microneedling.
Genau,
in dem
genau,
Sinne.
Genau.
Wie ist es denn, wenn ich jetzt sowas mache, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mikrodermabrasion mache, das heißt also, wenn ich eben halt so wirklich ja, die Haut abtrage dann in dem Sinne. So.
Ja, das bin ich nicht so ein Fan von tatsächlich. Also okay. Ich mag die Mikrodermabrasion nicht so gerne, weil ich eher den Eindruck habe, dass man dadurch das Hautbild nicht verbessert, sondern eher die Haut dazu anregt, wieder mehr mehr Hornschicht zu produzieren. Mhm. Also ich habe Verläufe gesehen, nicht bei mir, weil wie gesagt, ich das gar nicht anbiete, weil ich es nicht so gut finde, wo die Haut tatsächlich mit der Zeit sogar grober aussah. Ja, deshalb finde ich das nicht so gut. Ich finde dann, wenn es um Abtragung geht, eben den CO2-Laser besser oder aber auch Peelings, die dann gleichzeitig also nicht nur abtragen, sondern auch in der Tiefe anregen, Feuchtigkeit fördern, also so multifunktional sind und nicht nur so rein abtragen. Ich hoffe, ich mache mir jetzt nicht ganz viele Kosmetikerinnen zum Feind, denn sehr viele Kosmetikerinnen lieben die Mikrodermabrasion, aber ich selber muss sagen, ich kann das nicht bestätigen.
Also naja, es gibt ja immer so Mechanismen, ich weiß nicht, du wirst sie mit Sicherheit erinnern und die etwas älteren von unseren HörerInnen vielleicht auch. Es gab ja mal diese Pflaster, die man sich auf die Nase geklebt hat und wenn man sie dann abgezogen hat, sind die Mitesser alle so rausgekommen. Ja. So. Und das, die gibt es ja heute nicht mehr auf dem Markt. Und warum gibt es sie nicht mehr auf dem Markt? Weil man festgestellt hat, dass umso häufiger man es macht, umso mehr Mitesser hat man bekommen.
Genau.
So, ja. Und ja. Deswegen macht ja das, was du sagst, schon grundsätzlich Sinn, dass eben halt, wenn wir von außen das merke ich eben halt besonders bei umso mehr ich mit Gewichten trainiere, umso schlimmer werden eben halt meine Hornhautbildung sozusagen unterhalb der Finger, so in der Hand. Und dementsprechend ist es wahrscheinlich nicht das Gleiche. Also dass die Haut fängt an von außen sozusagen sich dafür gewappnet zu sein,
genau, ja.
Eben halt diese mechanische Herausforderung dann eben halt auch zu bewältigen. Und da ist es ja logisch, was du sagst, wenn man mit dem Laser etwas abträgt, was aber dann auch in die Haut reingeht, dass es dann eben halt auch eine Stimulus von innen gibt. Während eben halt, wenn ich nur von oben anfange, etwas wegzuschrubbeln, dass es dann Ja, ja, macht Sinn.
Und jetzt zum Beispiel, deshalb mag ich zum Beispiel auch nie diese Körnerpeelings, ja. Mhm. Das verbiete ich immer allen Patienten in der Regel, weil dasselbe ist auch, ne? Man nimmt dieses körnige Peeling, es wird es passiert ein Abrieb und danach fühlt sich die Haut super weich an. Man denkt, das ist ganz toll. Und wenn man das öfter macht, kriegt man nur mehr Reizungen, kann Rosatia provozieren und wie gesagt, es verschlechtert das Hautbild auf lange Sicht. Schon klar, nicht, wenn man es mal macht, passiert natürlich schon nichts. Ne? Aber wenn man das sehr regelmäßig macht.
Ja, als Mann liebt man das natürlich, weil, also habe ich das früher geliebt.
Ja.
Und fand das dann auch ganz traurig, als man es mir gesagt hat, mach das mal lieber nicht mehr. Aber ja, ja, weiß ich. Aber dafür finde ich eben halt zum Beispiel dieses Thema Fruchtsäurepeeling ist natürlich etwas, was wiederum sehr, sehr schön ist. Ja. Hat das auch eine Wirkung aufs Kollagen?
Auch, ja, also Fruchtsäure hat grundsätzlich auch eine Wirkung aufs Kollagen. Also es ist tatsächlich so, dass es auch eher eben kollagenanregend wirkt. Kommt natürlich auf die Tiefe an, wie man das praktisch aufträgt, wie tief es einträgt. Fruchtsäure-Peelings sind ja nicht tiefe Peelings an sich. Es gibt ja andere Peelings, die tiefer gehen. TCA-Peelings zum Beispiel, da geht man deutlich tiefer. Da hat man eine stärkere Kollagenanregung, aber mit dem Nachteil auch einer sehr starken Schuppung. Und auch wiederum eine Downtime, ja. Aber trotzdem ist ein Fruchtsäurepeeling durchaus geeignet, auch Kollagen anzuregen. Aber eben, wie gesagt, eher oberflächlicher.
Verstehe. Hm? Würdest du sagen, wir haben jetzt alle Stimulationen für das Thema Kollagen abgearbeitet?
Nein,
oder?
Noch nicht.
Oh, was fehlt noch?
Weil meine Lieblingsbehandlung ist tatsächlich die mit Biostimulatoren. Ja, die Biostimulatoren, die werden ja so, also bekannt sind die Produkte Radies und Sculptra, also das hört man überall. Das sind eben schon Filler, sage ich mal, also Stoffe, die wir praktisch in die Haut injizieren wie ein Filler, die aber eben Kollagen anregend wirken auf verschiedene Art und Weise. Ja, also zum Beispiel das eine, das Radies zum Beispiel, mit dem ich gern arbeite, das nutzt diesen Mechanismus dieses Spannungsaufbaus. Ja, also durch Mikropartikel wird eben Spannung im Gewebe aufgebaut, sodass der Fibroblast wieder besser arbeiten kann. Ja, dadurch kann ich eben Kollagen stimulierend in der Tiefe arbeiten und ich finde das eine super Ergänzung immer zu den anderen stimulierenden Maßnahmen, ja, dass man also von mehreren Seiten angreift, einerseits von oben durch die Haut durch, aber dann auch noch in der Tiefe eben mit diesen Biostimulatoren.
Und wie kann ich mir das dann vorstellen, weil bei dem Microneedling ist das ja wirklich so, dass ich nahezu das ganze Gesicht dann rübergehe mit dieser Nadel.
Ja,
so.
Ja.
Jetzt kann ich mir aber vorstellen, wenn du etwas injizierst, dann wirst du ja wahrscheinlich nicht übers ganze Gesicht injizieren.
Richtig. Das stimmt, das geht natürlich dabei nicht. Also da ist es so, dass es schon aufs Mittelgesicht eher beschränkt. Also diese Therapien mit gerade diesen Wirkstoffen, also das eine ist Calciumhydroxylapatit ist da der Hauptwirkstoff. Bei dem anderen PLLA, das ist Polymilchsäure, da ist es so, dass das aus Mittelgesicht eher beschränkt ist und auch auf Hals, Dekolleté und den ganzen Körper, da kann es verwendet werden.
Aber wie
werden.
Viele Einstiche habe ich dann?
Ach, ungefähr? Das sind gar nicht so viele. Ich arbeite tatsächlich mit einer stumpfen Technik oder das machen auch die meisten Kollegen, die damit arbeiten oder ja inzwischen nur noch wenige mit einer anderen Technik. Man geht praktisch mit durch einen Einstichkanal unter der Haut, arbeitet man unterminierend unter der Haut. Also okay. Ich habe nur einen Einstich und kann mit einer langen, stumpfen Nadel, stumpf deshalb, weil sie nicht das Gewebe aktiv verletzt, sondern eher verdrängt, ja. Deshalb wird sie auch atraumatisch genannt, aber so ganz atraumatisch ist das Ganze dann doch nicht, wie es klingt. Aber es ist so, dass man dann praktisch von einem oder zwei Einstichpunkten aus das gesamte Gesicht fast behandeln kann, außer eben Augenbereich und Stirn sind immer so Sachen, wo man da nicht mit diesen Biostimulatoren ein bisschen schlechter arbeiten
aber,
kann.
Aber entschuldige, wenn ich nochmal nachfrage, ich muss das immer verstehen, brauche ich nicht zwei Einstiche, weil wahrscheinlich die Nase doch im Weg ist, oder nicht?
Ja, also, ja, nee, pro Seite, ich meinte pro Gesichtshälfte.
Okay, okay.
Ja, ja, man sucht einen strategischen Punkt pro Gesichtshälfte, ja.
Okay.
Manchmal auch zwei, kommt immer auf das Gesicht und auf die Anatomie an, ja.
Okay, sehr gut. Aber ich halte mal insgesamt fest, dass das ganze Thema ja Kollagen, also ab 25 geht es bergab, so viel haben wir schon mal so gelernt. Und wenn man eben halt möchte, dass es nicht weiter bergab geht, dann geht es immer darum, Signalwege zu aktivieren. So, und die kann man eben halt entweder, wenn ich es richtig verstehe, sowohl eben halt durch Supplements von innen machen, als auch durch eine, ich sag mal, Mikroverletzung von außen, als auch durch eine Stimulation in Form von Injektion.
Richtig, richtig. Mhm.
Ja?
Ja, das dann kann man so sagen. Also man kann, ja, hast du ganz gut zusammengefasst, würde ich sagen.
Glaubst du, dass wir Kollagen in Zukunft noch besser verstehen werden, vielleicht sogar als, ich sage jetzt mal, Schlüssel für das gesündere Altern insgesamt?
Also das hoffe ich sehr, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass wir da noch nicht alles wissen. Es gibt ja auch schon neuere Ansätze, wo gesagt wird, das Altern beginnt eigentlich gar nicht bei der Zelle, sondern bei der extrazellulären Matrix. Also es gibt so Ansätze. Inwieweit das sich bewahrheitet, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da wirklich noch viel mehr Erkenntnisse geben wird und aber auch Methoden, um es noch besser zu stimulieren und aber auch noch, um noch besser zu verstehen, was da wirklich passiert und was wirklich Sinn macht und was vielleicht eher überflüssig ist.
Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Falls jetzt unsere HörerInnen ein bisschen mehr von dir erfahren wollen, dann kann man hier auf jeden Fall empfehlen, einmal bei dir auf der Website vorbeizuschauen, schreiben wir in die Shownotes und ansonsten aber auch natürlich auf deinem Social-Media-Kanal, wo du ja auch regelmäßig immer wieder für Inhalte und Aufklärung sorgst.
Ja, vielen Dank.
Hast du eigentlich ein Lieblingssupplement?
Ja, also nicht eins. Also ich bin ein großer Supplement-Fan, muss ich sagen. Das gehört übrigens auch immer zu meiner Sonntagsaufgabe. Also da sortiere ich immer Supplements
vor.
Ja,
das mache ich auch. Das
machst du auch, ja?
Den Pillenstack sozusagen einmal so vorzubereiten.
Ja, genau, nicht nur für mich, auch für die Familie. Also und ich muss sagen, ich finde Omega-3 wirklich super wichtig, ist immer dabei. Dann Vitamin D ist natürlich auch immer mit dabei. Und ich bin da echt oldschool. Ich finde auch Vitamin C weiterhin auch noch ein super Supplement.
Super, ne? Das ist total lustig. Also ich hab da tatsächlich, also wir haben ja bei Sunday so einen Core-Stack, nennt sich das. Das hat unser Gründer tatsächlich entwickelt. Was heißt entwickelt? Aber der hat mal zusammengestellt, weil er immer wieder gefragt wird, was muss man denn mindestens nehmen? Und da hat er jetzt so drei Stufen. Und die eine Stufe ist eben halt ein Multivitamin mit Vitamin D, wie du sagst, und Omega-3, weil das sind, und Magnesium. Das sind so die Sachen, die eben halt in diese All-in-One-Pille nicht reinpassen. Dann gibt es die nächste Stufe eben tatsächlich, da kommt das Q10 dazu und dann eben halt tatsächlich Vitamin C und dann gibt es die letzte Stufe, dann sind noch Aminosäuren dazu. Aber was finde ich eben halt auch so spannend, weil ich habe ihm auch gefragt, meine ich so, tatsächlich nochmal Vitamin C, weil in einem Multivitamin ja schon durchaus Vitamin C drin ist, so, aber er ist auch ein Fan davon. Er sagt eben halt gerade wegen dieser vielen Entzündungen und allem drum und dran, dass das einfach wirklich nochmal in einer höheren Dosierung, und da hat man ja auch den Pauling hieß er ja, glaube ich, damals so, den Linus Pauling, der hat ja sogar einen Nobelpreis bekommen. Ich glaube nicht für diese Vitamin-C-Geschichte, aber er ist auf jeden Fall Nobelpreisträger. Ja. Und der war ja auch mal ein Fan davon, von hochdosierten Vitamin C.
Ja, richtig hochdosiert, genau. Der ist da ja wirklich ad extremum gegangen. Ich selber finde Vitamin C halt gut, weil es eben so diese nachweislich diese antioxidative Wirkung hat. Und ich selber bin da doch recht von überzeugt, dass das eben doch viel Schaden aufhalten kann.
Ich habe es bei mir jetzt auch drin.
Ich muss sagen, ich sehe es ja auch auf der Haut, ja. Also Vitamin C-Produkte, also oder Serien, ne, die wirken halt auch sehr, sehr gut auf der Haut. Also man sieht wirklich, wie da eine Verbesserung stattfindet. Und deshalb bin ich davon überzeugt. Und wie gesagt, ich habe auch ein ganzes Buch gelesen, was wirklich nur Vitamin-C-Studien hatte. Schon ein bisschen länger her, deshalb kann ich die jetzt nicht alle zitieren. Aber das war doch recht überzeugend, auch wenn ich weiß, dass es da viele Gegenstimmen gibt. Aber
Professor Scheinkraus, um jetzt hier nochmal so eine lokale, ich sag mal, Kapazität nochmal zitieren, der ist da genauso. Der sagt eben halt, eigentlich für die Haut wirken drei Sachen. Das eine ist eben halt tatsächlich dieses Retinol. Oder, genau. Dann hat er das Thema Niacin eben halt mit reingebracht. Und eben halt das dritte eben halt das Thema Vitamin C. Also von daher, der sieht das so ähnlich, sage ich mal so. Und von daher, ich bin ja für meine Haut, kann ich wirklich sagen, der größte Gamechanger war tatsächlich Astaxanthin.
Also ach, tatsächlich,
das,
ja.
Das ist für mich tatsächlich etwas, ja, ich bin nicht mehr so sonnenempfindlich seitdem.
Mhm. Ja, macht Sinn. Also es ist ja auch eher, Astaxanthin ist ja fettlöslich. Und dadurch hat es da nochmal vielleicht eine bisschen andere protektive Wirkung, gerade was Lipide und Membranen angeht, könnte ich mir gut vorstellen. Ist jetzt in der, ich finde, in den Hautpflegeprodukten noch nicht so unfassbar oft vertreten, aber ich kann sagen, weil ich selber gerade am Entwickeln bin von eigenen Produkten, es wird bei mir auch mit drin sein.
Ach, spannend.
Ja.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.